Gesundheitshäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 17. Folge begrüßen wir Atish Gürpinar. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei Die Linke, wurde 2021 in den Deutschen Bundestag gewählt und ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, herzlich willkommen, Herr Gürpinar. Ich freue mich sehr, dass wir die aktuelle Folge des Podcasts mit Ihnen machen können. Sie sind Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke seit 2021 im Bundestag. Sie sind Krankenhaus- und pflegepolitischer Sprecher Ihrer Partei und haben Theaterwissenschaften und Medienwissenschaften studiert, habe ich nachgelesen. Da ist natürlich die erste Frage, wie kommt man dann zum Thema Gesundheit? Und vielleicht schildern Sie uns einfach noch ein bisschen über Ihren beruflichen Hintergrund, aber auch gerne politischen Hintergrund.
Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Also gut, wenn man sozusagen im Parlament landet, dann ist sozusagen der Bezug zum Theater vielleicht gar nicht so sehr weit, aber ich habe tatsächlich keinen gesundheitlichen Hintergrund gehabt, bevor ich in die Politik reingegangen bin. Ich habe mich sozusagen erst politisiert, auch mit anderen Themen, wenn man ganz ehrlich ist, und bin sozusagen darüber dann so bei der Gesundheit gelandet, vor allem über sozusagen mein Vorgänger. Also Harald Weinberg war davor für die Linke aus Franken, also auch aus Bayern kommend. Der hatte sich mit Krankenhauspolitik über 12 Jahre beschäftigt, hat dann gesagt, er macht nicht mehr weiter. Und ich habe bei ihm gearbeitet gehabt als Mitarbeiter und hatte dort vor allem da den Bezug auch gewonnen zu ganz bestimmten Themen wie Pflegenotstand und das Ganze. Das heißt sozusagen, ich bin erst politisch und dann in die Krankenhaus- und Gesundheitspolitik gelandet, wo man als Linker, finde ich, auch relativ viel machen kann, was mir am Anfang nicht so klar war. Es gibt ja ein paar Themen, die sind so ursächlich links, also die klassische Sozialpolitik, sondern kommen ein paar Themen, die vielleicht gar nicht erst so erscheinen, werden dann aber zumindest für mich auch von links gut zu betonen. Und da gehört Krankenhauspolitik unbedingt dazu.
Ja, also ich glaube, das haben Sie in der Tat gut gewählt, diesen politischen Schwerpunkt. Nicht nur, weil er absolut aktuell ist und noch viel interessanter und herausfordernder werden wird durch den demografischen Wandel, sondern weil, wie Sie es sagen, das ist natürlich ein Kernbereich der sozialen Daseinsvorsorge, die Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung insgesamt. Wir haben ja ein solidarisches System, von dem ich sagen würde, dass es aktuell im Grunde nach ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie Ihre Einschätzung ist, aber wo man natürlich in der Tat aufpassen muss, wie lange hält dieses solidarische System und wo gerät möglicherweise auch etwas aus den Fugen, wo gerade jemand, der sozialpolitisch engagiert ist, dann ein besonderes Auge drauf hat. Sind Sie da aktuell und mit dem Blick nach vorne sehr besorgt, was unser Sozialsystem und speziell auf, bezogen auf das Thema Gesundheit und Krankenhausversorgung angeht?
Auf der einen Seite schon. Also ich glaube, wir sind gerade im Krankenhaus, auch im Pflegebereich in einer Situation, wo wir eigentlich sehr viel ändern müssten und bei vielen zwar schon der Gedanke da ist, dass es so nicht weitergeht, aber eben tatsächlich der Hebel noch nicht umgeworfen wird. Und das Problem, das ist meine zweite Sorge, dass es in dem Bereich auch Menschen trifft, die sich ja gar nicht mehr wehren können. Also normalerweise hat man bei klassischen linken Themen, hast du dann sagen die Bewegung auf der Straße, damit sich was ändert. Das fällt natürlich im Krankenhaus und im Pflegebereich ein bisschen schwerer, weil die Betroffenen natürlich erstmal krank sind und schwach sind oder älter sind und sich da nicht so wehren können. Auf der anderen Seite sind auch die Beschäftigten, also beziehungsweise mittlerweile hat sich ein bisschen verändert, aber es war auch lange Zeit schwierig zu organisieren, weil sozusagen aus sozialen Gründen kommend du den Job erst auswählst und dann nicht als erstes sagst, okay, ich lasse den Job erstmal liegen, um für bessere Möglichkeiten zu streiten und bessere Ressourcen zu streiten. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich den Moment, dass die meisten erkannt haben, dass sich was ändern muss und dass sozusagen das System, wie es jetzt angedacht ist, nicht mehr ganz ausreichen kann und dass wir so einen Hebel setzen müssen. Und der geht meines Erachtens, also im Großteil auch im öffentlichen Diskurs, schon jetzt eher in eine Richtung weg vom Profit hin zu einer besseren sozialen Daseinsvorsorge. Der ist uns noch zu wenig, aber zumindest ist der Diskurs da. Und das ist schon mal das Erste, wo wir einen Erfolg auch sehen, das jetzt noch zu ändern. Da wird es noch ein bisschen Kraft und Ausdauer brauchen, aber zumindest ist sozusagen der Samen gesät.
wenn sich jemand wie ich als Verbandsvertreter mit jemandem wie Ihnen, einem Politiker, unterhält über notwendige Veränderungen und Reform, ist man ja schnell bei der Frage, was muss die Politik tun, was kann die Politik tun? Ich mache es mal umgekehrt. Was sollte aus Ihrer Sicht denn die Krankenhäuser und unser Verband tun, damit Veränderungen positiv gestaltet werden, damit wir ja die Herausforderungen der Zukunft meistern? Gibt es da Aufgaben, die Sie bei uns sehen?
Ich denke, also jetzt fange ich mit einem Kompliment an. Ich finde, einige Punkte haben Sie ja schon angesprochen in der Vergangenheit, was jetzt quasi sozusagen ein bisschen abseits von den typischen, soll ich sagen, typischen Alliierten und Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern geschlossen wurden. Also zum Beispiel Krankenhausgesellschaft, Pflegerat und Verdi, die dann zusammen eine Pflegepersonalregelung versucht haben auszuarbeiten, durchaus mit Erfolg sozusagen reingebracht haben. Und ich finde, und ich sage jetzt auch, ich glaube, es gibt ja ursächlichere Bündnispartner auch als Linke und DKG, aber wir haben doch in einigen Punkten schon erkannt, also gemeinsame Punkte auch erkannt, was wie ein Krankenhaus ausgestattet sein muss, damit ein Krankenhaus funktioniert. Und ich finde, auf solche Punkte setzen kann sozusagen, natürlich können Sie als Verband, als Verbändevertreter auch noch in Zukunft, ich meine, deswegen gibt es Anhörungen, deswegen gibt es auch solche Gespräche natürlich, die Ideen reinzugeben. Und unsere Aufgabe muss natürlich immer sein, die zu unterscheiden zwischen den unseres Erachtens sinnvollen Punkten oder denen, was sozusagen quasi eine reine Interessensvertretung ist. Ich glaube aber, dass Sie sozusagen, jetzt komme ich sozusagen auf meinen Ursprung als Medienwissenschaftler, eben nicht ursächlich aus dem Krankenhausbereich, dass da sozusagen auch mehr Expertise da ist, die wir quasi wir für uns nutzen können und auch anwenden können. Das sehe ich schon als ein sinnvolles Instrument.
Ja, ich sag mal danke für das Kompliment. Sie haben eben in Ihren einleitenden Worten zur notwendigen Veränderung schon ein sensibles Thema angesprochen, Rendite, die Frage, haben wir das richtige System? Wir haben ja ein dreigliedriges Krankenhauswesen aus öffentlichen Trägern, frei gemeinnützigen, kirchlichen Trägern, aber eben dann auch privaten Krankenhausträgern. Und wir haben ein wettbewerblich organisiertes System, in dem es nicht nur möglich ist, sondern nach unserer Auffassung auch angelegt ist, dass Krankenhäuser positive Betriebsergebnisse erreichen, um auch Weiterentwicklung betreiben zu können. Wir haben ja, das ist ja quasi der Gegenentwurf zu einem rein staatlichen System, wo man sagen könnte, okay, da reicht's, wenn ein Krankenhaus eine schwarze Null schreibt oder wenn es auch mal ein bisschen defizitär ist, selbst auf Dauer nicht ganz so schlimm, weil dann ja die öffentliche Hand einsteht. Würden Sie vorschlagen, dass wir das grundlegend ändern oder halten Sie als Politiker auch Ihre Partei Die Linke dem Grunde nach an dem System fest, so wie wir es jetzt haben?
Ja, tatsächlich bin ich da, würde ich sagen, als Linke einigermaßen radikal. Ich glaube, dass die Profitorientierung in vielen Bereichen nicht so viel Sinn macht, aber gerade im Gesundheitsbereich, gerade bei Krankenhäusern, macht sie eigentlich nicht so viel Sinn. Und es geht ja nicht nur um die privaten Träger, die davon betroffen sind, die quasi Profit machen, sondern durch das ganze System, vor allem der Fallpauschalen, bist du auch als öffentlich oder frei gemeinnütziger Träger davon betroffen. Du kannst quasi nicht allzu sehr in die Miesen gehen. Ansonsten wird dir irgendwann überlegt, die Kommune das zu schließen oder kann es nicht mehr halten, weil die Kommunen ja um die Kommunen auch knapp bestellt sind. Und ich denke, also wenn ich einen Blick auf die Landschaft setze, dann merke ich schon, dass das profitorientierte System nicht dazu beiträgt, große Innovationen zu schaffen. Also es ist nicht so, dass wir in dem System dadurch eine bessere Versorgung haben, dadurch, dass es profitorientiert ist. Im Gegenteil, die Versorgung wird knapper. Eigentlich wird die Versorgung sozusagen richtet sich auf die profitorientierten Fälle. Und es ist gar nicht der Punkt, dass es die verschiedenen Träger vielleicht nicht eigentlich besser machen wollen würden. Aber sie können es eben nicht anders machen, weil sie eben nicht als Zielsetzung haben, wie schaffe ich den Menschen wieder gesund? Wie bekomme ich den Menschen wieder so hin, dass er leben, arbeiten und arbeiten kann? Sondern wie kriege ich sozusagen am Ende eben zumindest eine schwarze Null oder sogar einen Profit raus? Und so funktioniert das Fallpauschalensystem. So hat es schon immer funktioniert. Und ich finde, mir hat auch keiner so richtig plausibel erklären können, wie das anders angelegt sein kann, dass daraus tatsächlich im Krankenhausbetrieb eine große Innovation kommen würde.
Das will ich gern versuchen, weil wir natürlich für das aktuelle System dem Grunde nach schon einstehen. Ich würde Ihnen da auch ein Stück weit widersprechen wollen, dass auch in dem heutigen System, in diesem wettbewerblich organisierten System, durchaus auch eine Art Qualitäts- und Innovationswettbewerb da ist. Ich würde es einfach mal beispielhaft erläutern. wir reden ja über knappe Ressourcen, ob es Personal oder Geld ist. Das heißt, jeder, der Krankenhausversorgung anbietet und Krankenhausleistungen anbietet, ist ja letztlich gezwungen, das, was er tut, die Prozesse, die hinter der Behandlung liegen, ein Stück weit zu optimieren, damit der Ressourceneinsatz überhaupt entsprechend auch stimmt. Und man ist natürlich auch bemüht, die Komplikationen so gering wie möglich zu halten. Auch das ist ein Thema. Wir werden ja umfassend auch kontrolliert. Wir empfinden es zumindest so. Und insofern, wir sehen schon einen auch Innovations- und Qualitätswettbewerb, der natürlich, da gebe ich Ihnen durchaus recht, durch ein Stück weit veränderte Rahmenbedingungen noch etwas besser gestaltet werden kann. Auch der Blick, den Sie formuliert haben, auf mehr Aspekte der Gesunderhaltung und nicht der kurativen Medizin, ist durchaus etwas, was man über die Rahmenbedingungen implementieren könnte. Aber jetzt nur sozusagen die Trägerschaft und die Verantwortung zu verändern und zu sagen, wenn quasi alles in öffentlicher Hand wäre, dann wäre das im vorhandenen System besser. Da würde ich schon ein Stück weit widersprechen wollen.
Also ich bin ja, also mit Wettbewerb und solchen Ideen, wie sowas funktionieren kann, habe ich mich doch auch ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, Wettbewerb, also gehen wir mal zu einer Metapher vom Sport, Wettbewerb muss ja von gleichen Bedingungen ausgehen. Und die gleichen Bedingungen existieren ja auf vielfachster Ebene im Gesundheitsbereich nicht. Zum einen hast du ja quasi einen völligen Unterschied zwischen quasi Krankenhäusern auf dem Land, die gar nicht so viel quasi an Fälle bekommen können, wie Krankenhäuser in der Stadt. Du hast quasi bei manchen Versorgern die Notwendigkeit, sich mit bestimmten Fällen zu beschaffen, während das andere nicht, private natürlich vor allem nicht machen müssen. Und da hast du schon völlig unterschiedliche Voraussetzungen, sodass du quasi wirklich also wie ein 100-Meter-Sprint zwischen Menschen, die quasi zwischen einem jungen Sportlichen und jemand, der quasi nur mit Rollstuhl unterwegs ist, sozusagen, so sieht der das Wettbewerbsverfahren da aus. Und ich glaube, und dazu kommt natürlich noch dieses typische Angebot- und Nachfrage-Ding, was ja quasi in der Marktwirtschaft eine gewisse Sinnhaftigkeit haben mag, hat im Krankenhausbereich natürlich überhaupt keine Sinnhaftigkeit, weil die meisten in ihrer Notsituation, die eine Nachfrage haben, doch gar nicht dazu kommen zu sagen, ich wähle jetzt zwischen den 20, 30 Krankenhäusern aus und die gehen halt dorthin, wo es am nächsten ist, wo sie eben hin müssen. Und die sich entscheiden können, haben meistens auch die finanziellen Möglichkeiten, dorthin zu gehen, wo sie am besten versorgt werden, für dann am meisten Geld. Das heißt aber, du hast sozusagen einen Unterschied sowohl auf der Angebot- wie auf der Nachfrageseite in einer extremen, enormen Form, die mit einem normalen Wettbewerb, wovon sozusagen der profitorientierte, quasi das profitorientierte Wesen irgendwie ausgeht, das wirklich gar nichts zu tun hat. Deswegen können wir quasi, also ich würde auch, es ist ein anderes Thema, beim Elektronik überlegen, inwiefern dort der beste Wettbewerb um das beste Chip und beste Prozessor am meisten Sinn macht. Aber genau im Krankenhausbereich halte ich es für wirklich verfehlt. Und das meine ich mit, das hat mir noch keiner so richtig erklären können, wie wirklich da, letzter Punkt, Themen wie Digitalisierung, Entbürokratisierung, wie die wirklich quasi, wie der Wettbewerb dazu verholfen hat, dass es dort besser geworden ist. Das ist einfach nicht der Fall. Deswegen bin ich da einfach tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, wir müssen anders ansetzen. Wir müssen weg von solchen, den sogenannten Fallpauschalen, was jetzt auch ganz aktuell durch diese momentane Reform zwar dem Wortlaut des Gesundheitsministers nach, aber der Tat nach überhaupt nicht erfolgen wird, sondern wir müssen einfach nach Bedarf uns orientieren. Wo ist Bedarf da? Für welche Krankenhäuser, für welche Größe der Krankenhäuser? Und da müssen wir planen. Und das, finde ich, hat sich aber auch zum immer größeren Teil in der Gesellschaft durchgesetzt. Es wird ja übrigens, jetzt höre ich auch wirklich auf gleich mit dem Punkt, aber wird in der Feuerwehr, bei der Polizei wird nie so nachgedacht werden, weil natürlich du Fälle hast, also du quasi vorsorgen musst für Fälle, die du vielleicht noch gar nicht hast. Und natürlich muss ich, wenn ich Profit generieren will, muss ich natürlich irgendwie schauen, wo ich sparen kann. Ist auch keine moralische Frage. Ich muss das einfach. Ich kann gar nicht anders. Und wo fange ich an zu sparen? Bei den Betten, bei dem Personal, wovon ich hoffe, dass ich sie nicht brauchen werde, um Kosten zu sparen. Und ich glaube, das hat in diesem System, macht diese Profitorientierung einfach wirklich keinen Sinn.
Ich muss trotzdem noch zwei, drei Hinweise geben zu dem, was Sie gesagt haben. Also, Sie haben gesagt, naja, die sich's aussuchen können, also die Nicht-Notfallpatienten, so habe ich Sie verstanden, wir sprechen ja dann von Elektiven, also von denjenigen, die ein Stück weit noch die Chance haben zu überlegen, wo gehe ich denn jetzt hin, in welches Krankenhaus. Da entscheidet vielfach auch die Zahlungsbereitschaft oder die Zahlungsfähigkeit der Patienten. Da würde ich jetzt sagen, da sind wir definitiv anders als jetzt niedergelassener Bereich. Bei uns wird ja nicht wirklich differenziert nach Privatversicherten und gesetzlich Versicherten. Klar, der Privatversicherte hat im Zweifelsfall die Möglichkeit, dann noch Chefarztbehandlung und Ähnliches zu werden. Aber dieses Thema unterschiedliche Wartezeiten oder Zugänge für privat oder gesetzliche Versicherte, das würde ich wirklich definitiv sagen, haben wir im Krankenhaus nicht. Da behandeln wir die Patienten definitiv gleich. Wer Behandlungsbedarf hat, hat die Möglichkeit, dann auch Behandlung zu bekommen. Aber lassen wir es mal zur Seite und werfen mal den Blick ein Stück weit etwas konkreter nach vorne. Wir bleiben beim Thema Ökonomie. Und Karl Lauterbach hat ja seine große Revolution im Krankenhausbereich, die große Reform, auch eingeläutet mit den Worten, er will das Krankenhauswesen entökonomisieren. Da haben wir uns dann natürlich alle gefragt, okay, interessant, was tritt jetzt an die Stelle der Ökonomie? Ich selbst bin Volkswirt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Insofern ist für mich das ökonomische Prinzip mal gar nichts Schlechtes, sondern die vernünftige Möglichkeit, knappe Ressourcen ideal zu verwenden mit bestmöglichem Output, immer wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wohl bemerkt. Insofern war die Frage, was kann denn anstelle der Ökonomie treten? Und wo wir ganz große Sorgen hätten, wenn jetzt die Politik auf die Idee käme und würde sagen, na, wir wollen das mit dieser Ökonomie und dem Wettbewerb gar nicht mehr. Wir wissen eigentlich, wie Krankenhausbehandlung bestmöglich funktioniert. Wir geben das jetzt ganz konkret und detailliert und kleinteilig vor und dann macht ihr das genau so und ihr kriegt genau das Geld, was ihr dafür braucht. Also ich sag mal, ein komplett durchreguliertes System, in dem diejenigen, die vor Ort Versorgung gestalten müssen, kaum noch Handlungsspielraum haben. Das wäre für Krankenhausmenschen und ich glaube auch für die Beschäftigten der absolute Horror, weil wir merken alle, man muss vor Ort Entscheidungen treffen aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der Bedarfslage. Sie haben das Thema Bedarfsnotwendigkeit eben auch schon mal angesprochen. Also kann Politik, kann auch die Linke dem Drang widerstehen, alles regulieren zu wollen, in der Hoffnung, dass dann das Ergebnis optimal ist?
Ja, also wir kommen ja aus einer Tradition, wo das uns gern vorgeworfen wird, dass wir alles durchplanen wollen würden. Ich glaube, es geht tatsächlich, wie Sie es aber eben auch jetzt gesagt haben, um den Bedarf. Und wir haben so ein bisschen dazugelernt, dass die Menschen vor Ort am besten wissen, was gebraucht wird. So, also vielleicht nicht nur die Ärzte und Ärzte, auch Pflegekräfte und so weiter und so fort. Dann reden wir dann von einer größeren Verantwortung vielleicht auch bei anderen Berufsgruppen außer den Ärzte oder der Ärztinnen, der Ärzteschaft. Aber dass du quasi weißt, was du vor Ort brauchst, da vertrauen wir und das gestehen wir auf jeden Fall den Menschen, den behandelnden Personen vor Ort auch zu. Und deswegen finden wir, ist diese eigentlich alte Idee der quasi erstmal der Bedarfsplanung und dann einer genauen Abrechnung schon nach wie vor die richtige. Mhm. Ich denke nicht, dass, also wir haben der Gesellschaft gibt es nach wie vor so einen krassen Optimismus in, dass Profit irgendwas reguliert und wirklich danach Innovationen entstehen und wir vertrauen dann schon auf den Menschen, dass die schon, die Ärzte und Ärzte, die Pflegekräfte, dass die schon wissen, was dem oder der Patientin gerade am besten tut. So wie lange die Person dort liegen muss, welche Behandlungen sie braucht und zwar nicht nach dem, wie viel der Fall dann tatsächlich jetzt einbringt, sondern tatsächlich, wie viel er kostet. Mhm. Und das gab es früher mal, das wurde extrem verteufelt. Ich weiß ehrlicherweise nach wie vor nicht, wieso, weil es damals ja auch schon die Möglichkeit der Prüfung gab. Also, und keiner hat ich bin jetzt noch nicht so lange im Bundestag, aber den Krankenkassen wurde bis jetzt noch keiner, nicht zu wenig Macht quasi nachgesagt. Mhm. Ich glaube, die könnten schon, wenn sie wollen, die Bedarfe dann nochmal kontrollieren und könnten sie auch nach wie vor und sagen, ich glaube, da wird jetzt irgendwie falsch berechnet, da wurde irgendwie zu viel Geld reingesteckt. Ich denke, wir müssen auch in diese Möglichkeit der Selbstverwaltung der Sache vor Ort, was brauchen die Menschen, da Vertrauen reingeben und dann sagen, okay, wir werden das im Nachhinein im Zweifelsfall prüfen, aber auf jeden Fall auf Spitze abrechnen, was hat die Person wirklich benötigt, wie viel Geld ist da reingeflossen und das kriegen die Krankenhäuser zurück. Mhm. Das wäre weg vom Profitsystem, das gebe ich ehrlich zu, aber wie gesagt, ich meine, da geht es letztendlich um öffentliche bzw. um Kassengelder von den Bürgerinnen und Bürgern, deswegen finde ich es eh schwierig, wenn daraus dann Profit gezogen wird. Da geht es einfach um eine gute Abrechnung, um eine genaue Abrechnung von dem, was an Bedarf benötigt wird. Mhm.
Wenn Sie von Bedarfsorientierung sprechen, muss der ja festgestellt werden. Man müsste ja wissen, was haben wir denn für einen Bedarf? Ist da die Idee die, dass man sagt, im Rahmen der Krankenhausplanung, bestimmte Krankenhäuser sind für bestimmte Regionen und damit einen Anteil der Bevölkerung zuständig für die Versorgung in quasi vollem Umfang und erhalten dafür dann ein gewisses Budget oder können die Kosten, die dabei entstehen, im Rahmen einer Art von Selbstkostendeckung abbrechen? Was schwebt Ihnen da vor? Wie würden Sie sozusagen dann zwischen den Krankenhäusern diesen festgestellten Bedarf an Versorgung verteilen? Wie wäre das Geld dann zu verteilen? Also gibt es da eine konkrete Vorstellung Ihrer Partei?
Ich denke schon, dass das muss man auch mal zugute halten, weil die Opposition natürlich immer an der Regierung kritisiert und krittelt, dass es eine Krankenhausplanung gibt, ist natürlich sinnvoll. Also es braucht eine Krankenhausplanung. Es gibt ja auch in den Ländern eine Krankenhausplanung. Die halte ich für sogar notwendig und die muss es immer geben. Ich finde sozusagen da diesen Teil bei der Krankenhausplanung ist halt nur nicht wirklich innovativ. Also es ist jetzt nichts unglaublich Neues, was da vorgeschlagen wurde. Deswegen ist es auch nicht der allergrößte Wurf. Und die Art der Umsetzung und die Kommunikationsunfähigkeit, insbesondere von Karl Lauterbach im Gesundheitsministerium, trägt jetzt nicht dazu bei, dass das dann auch wirklich so in den Ländern angenommen wird, wo dann auch wieder Platzhirsche und wie es halt so ist. Aber das funktioniert dann nicht. Aber dass es diese Krankenhausplanung gibt, ist natürlich notwendig. Und dass es erstmal abgedeckt werden muss, welche Krankenhäuser braucht es in der Region, was für eine Idee der auch intersektoralen Versorgung bräuchte ist. Das wäre notwendig, das fehlt in der jetzigen Situation, weil ich bin noch nicht so lange dabei. Meine Vermutung ist natürlich, dass sich sozusagen an die ambulante Versorgung nicht rangetraut wird. Wenn man wirklich eine grundsätzliche Planung angehen wollen würde, müsste man diese beiden ambulanten und stationären Sektor zusammendenken und dann kann man natürlich eine Grundplanung machen. Also wie viele Menschen wohnen da, welche quasi Grund- und Basisversorgung, Notfallversorgung braucht es, inklusive Geburten, Stationen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das eine, welche Sachen sind elektiv, wo ist es nicht notwendig, in nächster Nähe etwas zu haben. Da geht natürlich Abgrenzung und so. Und wir sind da als Linke nicht so genau in der Krankenhausplanung oder in der medizinischen Versorgungsplanung rein, dass wir sagen, das und das und das braucht es in dem Abstand und das und das braucht es quasi in einem weiteren Abstand. Aber das sind die Grundvorgaben zwischen Versorgungsstufen, maximalen Grundversorger und dann sozusagen eine Zwischenstufe schon durchaus sinnvoll. Ich glaube, die Frage ist sozusagen, aber was zuerst kommt, die Planung oder die Finanzierung? Und beim Ministerium und bei der bisherigen Idee kommt immer zuerst die Finanzierung. Das sehen wir eben anders. Wir müssen erstmal planen, was braucht es zur Versorgung? Und dann müssen wir schauen, wie kann das finanziert werden? Und die Finanzierung entwickelt sich eben natürlich wie es eben früher auch eigentlich gelaufen ist. Wir haben eine Pi mal Daumen, wie es in den letzten Jahren gelaufen, was sagen erstmal die Grundabrechnung und dann wird im Nachhinein spitz abgerechnet, was eben wirklich benutzt wurde und gebraucht wurde. So kann das natürlich weiter funktionieren.
Gibt es für das, was Sie beschreiben, vielleicht auch internationale Vorbilder, wo Sie sagen würden, schaut mal in dieses oder jenes Land, da läuft es so ähnlich, wie wir uns das vorstellen. Da könnte man mal auch ein Stück weit von deren Erfahrungen lernen. Wohl wissend, dass natürlich immer die Gesamtrahmenbedingungen eine Rolle spielen. Sie haben das Thema der Sektorentrennung in Deutschland angesprochen, ähnliches. Gibt es da ein Land in Europa oder darüber hinaus, was für Sie so ein bisschen Vorbild sein könnte?
Na, es gibt zumindest Grundideen, also auch teilweise gar nicht nur als Positivvorbilder, aber als quasi Ideen, wie eine Planung schon mal angegangen wurde, um zu schauen, was können wir davon übernehmen, was können wir davon nicht übernehmen. Also Finnland hat eine Krankenhausversorgung angegangen, die sind jetzt nicht in jedem Teil unsere, die haben ähnliche Probleme, natürlich enorm viel differenzierten Versorgungssituation, also quasi im Norden überhaupt keine, also ganz wenig Population, wie kann ich das organisieren? Im Süden quasi eine größere Bevölkerungsdichte oder auch in Dänemark, auch das ist sozusagen nicht mein Vorbild, aber auch dort kann man sozusagen sehen, was man übernehmen kann und was nicht. Die haben eine Krankenhausplanung, sind die angegangen, die wussten, allein schon für die Reform braucht es Geld, also logischerweise, da musste ja diese Krankenhäuser, die haben eine Zentralisierung auch mitbedacht, für diese Zentralisierung, um diese Krankenhäuser zu bauen, brauchst du natürlich erstmal sehr viel Geld, logischerweise. Und die haben eine Planung über Jahre oder Jahrzehnte hinweg eigentlich angegangen. Und so, also unabhängig davon, dass ich nicht mit jedem einzelnen Ergebnis zufrieden bin, müsstest du aber genau diese Versorgungsstrukturen und die Reform so angehen. Du musst quasi mit den Personen vor Ort, mit den Menschen, auch mit der Bevölkerung, und natürlich den Beschäftigten und den Trägerinnen und Trägern erstmal reden, was war bisher, was braucht es, dann quasi da anfangen zu denken, welche Zentren bauen wir wo und was kann zentralisiert werden und was kann eben nicht zentralisiert werden. Und dann, und das ist das, weswegen wir auch sowas wie ein, würde es einfach Moratorium nennen, also quasi so, dass jetzt, solange diese Reform nicht durchgeführt wird, darf es eigentlich keine Krankenhausschließung geben. Nicht, weil wir generell sagen, dass nicht vielleicht irgendwo etwas verändert werden kann, aber wir dürfen nicht durch eine Verzögerung einer Reform zum kalten Krankenhaussterben beitragen. Und das, also all das ist in jetzigen Reformen so gut wie gar nicht mitbedacht. Also wir wissen doch jetzt schon, es wird sich verzögern. Wir wissen jetzt schon, dass die Krankenhäuser in extremen Kostendruck sind, durch die Verteuerung, durch Energiekosten, die angestiegen sind. Und wenn wir jetzt das quasi noch weiter hinauszögern, dann wird es ein kaltes Krankenhaussterben geben. Und wenn ich die Reform machen will, muss ich die auch finanzieren. Ich glaube, es war Karaganidis, also einer von der Kommission gewesen, Herr Karaganidis, der gesagt hat, wir bräuchten ungefähr 100 Milliarden, um die ganze Reform zu finanzieren. Wenn man Dänemark als Beispiel nimmt, wären wir jetzt sozusagen bei 85 Milliarden. Die haben irgendwie pro Millionen Einwohnerinnen und Einwohner 1 Milliarde Euro da eingeplant. Und all das ist in der momentanen Situation in unserer Reformvorschlag, also aus dem Hause Lauterbach, überhaupt nicht gegeben. Deswegen gibt es Vorbilder. In Finnland auch am ambulant stationär als eine Idee, wie man sowas sozusagen zumindest verbinden kann. Und das könnten wir übertragen, aber wir müssen zumindest die Idee übertragen, wie so eine Reform eben auch finanziert werden kann.
Wenn wir über eine große Krankenhausreform oder Gesundheitsreform sprechen, ist das ja ein Thema, was sozusagen für die nächsten Jahrzehnte dann auch ein Stück weit die Entwicklung und Zukunft vorbestimmt. Könnten Sie sich vorstellen, Sie haben eben schon angesprochen, dass der aktuelle politische Prozess von Seite betrachtet, bezogen auf die Kommunikation ähnliches, deutlich mangelhaft ist, das beklagen wir ja auch. Man wird nicht mitgenommen, die Gesellschaft versteht eigentlich gar nicht, was passiert da. Wir sagen, es gibt eigentlich auch kein wirklich klares Zielbild, wo man hin will, was ja notwendig wäre, um am Ende immer wieder zu prüfen, ob die einzelnen Schritte, die man angeht, eigentlich diesem Zielbild genügen. Wäre das ein Thema, wo die Linke sagen würde, Mensch, da hätte man mal einen gesellschaftlichen Diskurs, vielleicht im Sinne von Bürgerräten oder was auch immer, da gibt es ja auch solche Vorstellungen, aufleben lassen können, um mal auch ein Stück weit die Bevölkerung stärker mitzunehmen und auch die Bevölkerung einzubeziehen, wohin man eigentlich will. Wohl wissend, dass man nicht wünscht dir was organisieren kann, sondern eben sich dann den Herausforderungen der Zukunft auch stellen muss. Wäre das aus Ihrer Sicht ein politischer Prozess, den man bei diesem konkreten Vorhaben hätte durchführen sollen?
Ich denke schon. Also ich will damit nicht sagen, dass nicht auch eine professionelle Unterstützung braucht von den Menschen, die damit beschäftigt sind. Also eben Sie als Verband und die Verbände und die Beschäftigten in den verschiedenen Zentren. Aber jeder hat mit Gesundheit zu tun, jeder hat auch eine Idee und eine Vorstellung davon. Und es gibt sozusagen auch die Negativvariante, dass natürlich niemand bei sich im Ort das Krankenhaus, die Arztstruktur irgendwie schließen lassen will. Das kriegst du quasi, wenn du es nur anhand einer quasi aktuellen Situation angehst, kriegst du immer dieses Problem. Wenn du es aber quasi, wenn du die Menschen mit einbeziehst und sagst, wie stellt ihr euch eigentlich sowas insgesamt vor, eine Versorgung eben auf dem Land, in der Stadt, dann hast du auch quasi, kannst du diese vielleicht erst negativen, das negative Herangehen, bei uns darf nicht geschlossen werden, auch an quasi umdrehen in eine positive Variante, wie was aussehen kann, wo dann auch quasi gesagt, sicherlich auch mitgesagt wird, ich kann mir zwar nicht vorschließen, eine Geburtsstation zu schließen, aber es muss nicht der Maximalversorger sein und so weiter und so fort. Deswegen halte ich das genau in solchen Bereichen, wo alle davon betroffen sind, für einen sehr guten Weg. Das Problem ist nur, dass ich jetzt doch typische Opposition natürlich bei Herrn Lauterbach herziehen, gerade wenn er nicht da ist, kann ich sehr gut machen.
Er hört auch nicht zu,
mal schauen, aber dass er genau das Gegenteil macht. Also er macht ja wirklich er setzt nicht nur die verschiedenen Lobbyverbände nicht mit ein, die ja quasi einbezogen werden müssen, ob er jetzt will oder nicht, weil die haben da ja...
Wir wollen natürlich nicht als Lobbyverband bezeichnet werden, das wissen
ich
Sie.
Ich habe Sie natürlich nicht gemeint. Nee, aber die verschiedenen Verbände, ja, die natürlich mit berücksichtigt werden sollten, sondern er setzt also die Bevölkerung sowieso nicht, auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier erst im nächsten Schritt, sondern beginnt quasi mit einer neuen Einstufung einer Kommission, die er Expertenwissenschaftliche Kommission nennt, darüber sie übrigens über jede Kritik erhaben machen will. Also das hat er tatsächlich auch mir gegenüber sehr deutlich so ausgedrückt, dass wenn ich was kritisiere, dann kritisiere ich die Wissenschaft. So. und nimmt aber quasi das in eine krasse Elitisierung quasi rein und macht dann genau das Gegenteil, die Menschen mit einzubeziehen. Und das ist tatsächlich nicht seine Stärke. Das kann er auch nicht. Und man merkt ja jetzt, dass es auch nicht geklappt hat. Also weder Länder noch sie, noch die Parlamentarierin einzubeziehen. Das merkt man, dass sozusagen das keinen Erfolg führen kann, weil dann bricht irgendwann die Grundidee. Deswegen ist ihr Vorschlag, finde ich, einen sehr guten, die Menschen von Anfang an mehr mit einzubeziehen, weil sie dann auch die Reformen auf sinnvollem Wege begleiten und mitmachen werden.
Jetzt sind Sie ja Bundespolitiker und wir erleben ja bei dieser Diskussion auch immer so ein Gegeneinander zwischen Bund und Ländern. Da wirft man den Ländern vor, ihr habt zwar Zuständigkeiten, aber ihr kümmert euch nicht wirklich richtig drum. Auf der einen Seite wird in den Raum gestellt, naja, Krankenhausplanung. Der Kollege von der GKV, Herr Lieber, sagt immer, Krankenhausplanung der Länder sei Fake News. Die würden ja gar keine richtige Krankenhausplanung machen. Wir sagen, glaube ich, zu Recht, dass die Länder ihren Investitionsverpflichtungen über viele Jahre und man kann schon sagen Jahrzehnte nicht nachgekommen sind, was ja eben auch, da sind wir wieder beim ersten Thema, dazu geführt hat, dass Krankenhäuser natürlich aus eigenen Mitteln, die sie dann erwirtschaften aus der Patientenversorgung, Investitionsmittel bereitstellen müssen, und zwar aller Trägerschaften. Wie sehen Sie, wie blicken Sie auf die Rolle der Länder? Und sollte man die Rolle der Länder, so wie sie jetzt ist, beibehalten, wenn die Länder sie dann auch richtig wahrnehmen in Zukunft? Oder würden Sie sagen, naja, lieber die Kompetenzen bei der Bundesregierung, beim Bund, beim Bundestag zusammenfassen und nicht mehr dieses föderale Nebeneinander?
Grundsätzlich halten wir schon für richtig, dass es diese unterschiedlichen Strukturen und auch die unterschiedlichen Einflüsse auf Länderebene gibt, dass auch Länder quasi die Krankenhausplanung grundsätzlich machen. Also das ist sogar eigentlich quasi mit dem Einbezug der Kommunen natürlich noch viel mehr ins Klein-Klein gehen könnte und müsste. Also wenn ist das föderale System natürlich teilweise schwierig, wenn wir von Stadtstaaten auf der einen Seite reden, wie Bremen, Berlin, Hamburg, was ja wirklich eine sehr, sehr klar, oder gerade bei Bremen eine relativ kleine Struktur ist, wo ich auch ein bisschen mehr drin bin, dadurch, dass wir eine Gesundheitsministerin dort von unserer Partei haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir irgendwie Länder wie Bayern und NRW. Da geht es tatsächlich, sozusagen, es reicht das föderale System gar nicht alleine aus und es muss sozusagen in der Einbeziehung der Kommunen und quasi wirklich in die kleineren Strukturen noch gehen. Aber grundsätzlich halten wir das für sinnvoll. Wir wissen aber auch, dass das, also gerade bei den Investitionskosten natürlich in der Vergangenheit nicht passiert ist und überall, also ich glaube, in allen Bundesländern da dem nicht nachgekommen wird. Da muss man, glaube ich, und da wäre es wiederum illusorisch vom Bund zu glauben, dass es jetzt irgendwann einfach so passiert. Also da braucht es eine Unterstützung von der Bundesebene. Wir hatten uns also vor kurzem einfach sowas vorgestellt, wie für jeden Euro, den der Bund in die Investitionen gibt, also andersrum, das Land in die Investitionen gibt, zahlt der Bund bis zu einem gewissen Betrag, 2,5 Milliarden, wie auch immer, bei. Und wir versuchen das damit sozusagen ein bisschen anzuschieben, damit auch so ein Eigeninteresse in den Ländern wieder entsteht. Damit wird sozusagen ein bisschen die Krux auch deutlich. Warum machen es die Länder nicht von sich aus? Sie haben doch eigentlich, müssten sie ja dann Eigeninteresse dran haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir finden, dass es eine Planung auf Länderebene oder sogar im kleineren Bereich braucht, zumindest in der gemeinsamen Debatte. Und die Unterstützung dazu muss natürlich von der Bundesebene kommen.
Kommen wir mal zu den Beschäftigten in den Krankenhäusern. Die Zeiten haben sich ja geändert. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, in der ich nach meinem Studium einen Beruf angegangen bin. Man musste ganz, ganz viele Bewerbungen schreiben. Der Arbeitsmarkt war ein völlig anderer. Wir hatten viel Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit. Heute können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja ihren Job quasi aussuchen. Gerade im Gesundheitswesen ist die Nachfrage ja enorm. In der Pflege, aber auch bei den anderen Berufsgruppen. Hat da die Linke und die Gewerkschaften eigentlich noch große Not für gute Beschäftigungsarbeitsbedingungen und Einkommensbedingungen zu sorgen? Oder ergibt sich das nicht allein aus der Macht, die jetzt der einzelne Beschäftigte mittlerweile am Arbeitsmarkt hat?
Ich würde mich sehr freuen, wenn es genauso wäre. So eine Welt stelle ich mir so ein bisschen vor. Aber ich glaube, dass man ehrlich ist, ist natürlich in der Form noch nicht so ganz eingetroffen ist. Es gibt aber, und da haben Sie recht, es gibt durch den Fachkräftemangel schon auch eine stärkere Position der Beschäftigten. Sieht man jetzt bei manchen, also wenn wir um Leiharbeit diskutieren, es entsteht ja auch quasi so ein bisschen aus diesem, aus dem Mangel heraus. Und wir haben tatsächlich jetzt nicht in der Langzeitpflege, da leider noch nicht, aber gerade in der, also wo es ja auch einen massiven Fachkräftemangel gibt, aber im Krankenhausbereich hast du schon auch eine viel bessere Organisierung. Die Menschen wissen, dass sie da ein bisschen was tun können. Aber es bleibt natürlich dabei. Also der Lohn reicht nach wie vor nicht aus. Das Geld ist einfach nicht da. Und du hast eben deswegen, weil die Situation auch nicht so gut ist, weil die Menschen zu belastet sind, hast du auch quasi nach wie vor einen sogenannten Flexit, wie es so, so schön heißt. Also Menschen, die Pflege weiter verlassen. Also du hast eine Art Teufelskreis aufgrund der, also es wird nicht, ist noch nicht so, dass es sozusagen immer besser wird, weil sozusagen die Menschen sich das aussuchen können und deswegen der Unterlohn weiter steigt, sondern du hast immer noch eine eher immer schwieriger werdende Situation. Es gibt sanfte Änderungen, also gerade hier in Berlin haben wir es ja irgendwie gesehen, da haben sich die Arbeitgeber auch sehr gewehrt gegen Entlastungstarifverträge, als er dann drin war mit allen Schwierigkeiten, die bis heute noch da irgendwie existieren, der Umsetzung, aber als er dann unterschrieben war, haben die Krankenhäuser dann geworben, dass es bei ihnen einen Entlastungstarifvertrag gibt.
Ja, also, das war mal die Not der Lage. Dann, wenn es schon so ist, dann kann man auch damit werben. Das kann ich gut verstehen. Nee,
ja. Finde ich auch völlig nachvollziehbar. Ja. Vielleicht hätte davor die Wehrhaftigkeit seitens der Arbeitgeber nicht ganz so stark sein müssen. Aber tatsächlich hat es eine positive Konsequenz, zumindest in gewissen Bereichen. Aber es ist noch nicht so weit, dass die Beschäftigten da wirklich für eine richtige Entlastung und für mehr Geld sorgen.
Also die Arbeitgeber fühlen sich ja maximal in einer Zwickmühle. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Sie haben die Entlastungstarifverträge angesprochen, aber die sind ja sozusagen nur ein Aspekt in dieser Gemengelage des Fachkräftemangels. Wir haben die Pflegepersonaluntergrenzen und so weiter. Aber nehmen wir mal das Beispiel der Entlastungstarifverträge. Die führen ja letztlich dazu, auch hier in Berlin, dass die Krankenhäuser eigentlich deutlich mehr Pflegekräfte beschäftigen müssten, in der Logik dieser Konsequenz mit den freien Tagen, die sich ergeben und so weiter. Oder deutlich weniger Patienten behandeln können. Also das ist sozusagen, das sind die beiden Stellschrauben. Entweder man gewinnt irgendwoher mehr Pflegekräfte oder man muss weniger Patienten behandeln, was zum Teil schon auch zulasten der Patientinnen und Patienten geht. Wir hören mehr von Wartezeiten bei Krankenhausbehandlungen, als das früher der Fall war. Auch ausgelöst über Pflegepersonal, Untergrenzen, Fachkräftemangel und Ähnliches. Aber ist das nicht ein Dilemma, in dem wir uns befinden? Oder wo sehen Sie da den Ausweg? Ich meine, wir haben ja nun mal einen demografischen Wandel vor uns, den können wir zwar auch nicht mehr verändern. Ich bin Jahrgang 63, wir sind 1,4 Millionen. Diejenigen, die 40 Jahre jünger sind, sind gerade mal noch 770.000. Das werden auch nicht mehr, weil die schon alle geboren sind. Und das heißt, Krankenhäuser können ja auch nicht zulasten anderer Pflegebereiche jetzt unendlich viele Pflegekräfte auf sich vereinigen. Auch das wäre ja eine Frage. Wie geht's dann bei den anderen Bereichen? Weil da müssen wir uns nicht der Herausforderung stellen, mit dem vorhandenen Personal letztlich effizienter zu arbeiten, besser zu arbeiten, die Ressource so zu organisieren, dass wir am Ende die Versorgung sicherstellen können. Ist das eine Lösung, zu sagen, wir brauchen 100.000 Pflegekräfte mehr? Das ist ja ein Stück weit auch die Botschaft, die wir von den Linken hören.
Es bleibt auch unsere Botschaft. Also wahrscheinlich sind die 100.000 mittlerweile zu wenig, bräuchte noch mehr. Ich glaube aber, also das Problem ist, ist ja eben dieser Teufelskreis, den ich eben genannt habe. Dadurch, dass die Menschen in der Pflege, übrigens gar nicht primär beim Lohn, das ist bei Langzeitpflege viel mehr der Fall, bei der Krankenhauspflege.
Also haben wir ja mittlerweile ordentliche Vergütungen, das muss man ja ehrlicherweise sagen.
Genau, sind die Löhne eigentlich ganz gut, aber es geht vor allem um die Belastung, also wie gesagt, es geht vor allem um die Belastung in der Pflege bei den Beschäftigten. Und wenn ich versuchen will, die Menschen dort zu entlasten, dann würde ich auch dazu kommen, dass es wieder mehr Beschäftigte in der Pflege gäbe. Es geht übrigens dann auch wiederum um eine Ecke natürlich auch, ging jetzt auch mit mehr Lohn, weil dann die Menschen nicht so viel arbeiten müssten. Mhm. Aber für uns immer hilfreich ist eine Studie, die es aus Bremen gab, ich pflege wieder wenn, die gesagt haben, es sind irgendwie, reden von 300.000 Pflegekräften, die den Job zurückkommen würden. Deswegen ist der Begriff Fachkräftemangel auch nur bedingt richtig. Es gibt Menschen, die schon mal in der Pflege waren, die eine Ausbildung in der Pflege hatten, die wieder zurückkommen würden, und da sind es, also je nachdem, ob man es konservativ rechnet oder nicht konservativ rechnet, 180.000 bis 380.000 Menschen, also Vollzeitäquivalente, die wieder in die Pflege zurückkommen würden. Und damit wäre die Not zumindest erstmal rum. Und ich könnte tatsächlich die Krankenhäuser wieder so aufbauen und organisieren, dass nicht die Betten geschlossen werden müssen, sondern dass ich überall genug Pflege hätte. Ich glaube, aber auch da, natürlich kann ich das einseitigen Arbeitgebern vorwerfen, also dass die irgendwie mehr machen müssten. Ich glaube aber, natürlich entsteht die Not noch einen Schritt früher, und zwar eben bei uns, bei der Politik, die, weil wir natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten geben, die notwendig werden. Und das haben wir bisher nicht getan. Also das, dessen wird sich verweigert. Es wird weiter sozusagen auf den Druck quasi der Fallpauschalen erst überhaupt die Finanzierung gewährleistet. Es wird keine Veränderungen in der Einnahmensituation beim Versicherungssystem insgesamt gemacht, was wir als Dinke fordern. Das sind alles Möglichkeiten, die eigentlich sehr einfach wären. Also schwierig, weil wir die Mehrheit nicht haben, aber einfach, weil es keine komplexen, großen Veränderungen bräuchte. Mhm. Also beim Fallpauschalensystem sagte ich bereits, es gab früher eine andere Möglichkeit, das heißt, man könnte sich da auch was abschauen. Und beim Versicherungssystem, also bei der Einnahmensituation, müsste man auch nur ein, zwei Stellschrauben, Beitragsvermessungsgrenze, jetzt irgendwie sowas als Beispiel, müsste man wegnehmen und hätte schon eine weitaus bessere Einnahmensituation, von der die Krankenhäuser besser finanzieren könnten und wo dann die Entlastung ziemlich direkt bei den Beschäftigten ankommen würde.
Also Ihre Idee ist, durch verbesserte Arbeitsbedingungen sozusagen die zurückzugewinnen, die im Moment das beobachten und wo es eine gewisse Bereitschaft gäbe, auch wieder zurückzukehren, beispielsweise in die Pflege, um dann das Potenzial an Fachkräften letztlich auch zu verstärken.
Genau, ich glaube auch, also ich finde, über die ganzen anderen Bereiche, über die vor allem andere Parteien ständig reden, kann man durchaus reden. Also Digitalisierung, Entbürokratisierung, Akademisierung, alles Bereiche, die wichtig sind, die man angehen können. Aber es sind erstmal Stellschrauben. Es ist nicht das große Ganze. Und das große Ganze, jetzt rede ich mit einem Volkswirt, ist natürlich erstmal die Ökonomie dahinter. Und die Ökonomie, da muss erstmal Geld bereitgestellt werden. Wenn ich dann im nächsten Schritt sage, es gibt mit der Digitalisierung, gibt es Möglichkeiten, quasi Sachen besser zu gestalten, sinnvoller zu gestalten, das kann ich dann machen. Aber ich kann das nicht als einzigen Schlüssel nehmen, um zu sagen, dann werde ich den demografischen Wandel hinbekommen. Das wird nicht funktionieren.
Wir haben ja im Krankenhaus eigentlich im Moment eine paradiesische Situation, was die Finanzierung der Pflege angeht, wenn man sich das mal genau anschaut. Seinerzeit hat ja Herr Spahn als Gesundheitsminister das Pflegebudget eingeführt und seine Botschaft war, jede zusätzliche Pflegekraft wird bezahlt. Das heißt, Krankenhäuser können dem Grunde nach Pflegekräfte anwerben, so viele wie sie möchten, soweit es sich um Patientenbehandlung handelt und nicht irgendwie um Pflegekräfte, die irgendwo in der Verwaltung arbeiten. Und die Krankenkassen müssen das am Ende des Tages auch bezahlen. Dass diese Verhandlungen schwierig sind, sei alles mal dahingestellt, aber dem Grunde genommen nach haben die Krankenhäuser Anspruch darauf, dass jede zusätzliche Pflegekraft, die sie gewinnen, aus der stillen Reserve, die wir eben angesprochen haben, oder vielleicht auch aus anderen Branchen, Langzeitpflege und andere, die ja zum Teil auch darunter leiden, dass dieser Wettbewerb so ist, wie er ist. Also warum funktioniert es trotzdem nicht? Oder sind wir noch nicht lange genug in dieser Situation? Wir haben ja ein Selbstkostendeckungsprinzip in der Pflege. Mehr kann man ja nicht mehr erwarten.
Nee, das stimmt. Ich glaube auch, also da habe ich die Schuld bei der Politik zuerst gesucht. Vielleicht auch, weil ich bei Ihnen natürlich in der Sendung bin. Aber natürlich könnten, finde ich, in dem Bereich auch die Krankenhäuser viel offener mit Pflegepersonalregelungen umgehen. Also es ist ja schon auch eine Sache, die zumindest soweit es quasi in den zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt wird, dass man quasi die Forderungen von Entlastung, Tarifverträgen oder diesen auch neuen Regelungen, die jetzt nach PPR 2.0 angedacht werden, Nurse-to-Patient-Regelung, dass man da Regelungen findet, um eben diese Möglichkeit, die der Gesetzgeber geboten hat, und da bin ich jetzt nicht immer, dass ich Spahn verteidige, aber in dem fand ich einen guten Schritt, der quasi die Möglichkeit, die der Gesetzgeber gemacht hat, auch auszunutzen. Da sind wir aber nicht so weit. Also real ist es ja nicht passiert und es gibt natürlich extrem viele Ausnahmen. Also was heißt hier Pflege am Bett? Welche eben weiteren quasi nicht in den Bereich fallenden Kräfte werden dadurch noch mehr unter Druck gesetzt, weil dort eben natürlich dann die Kostenregelung umso mehr gilt und auch ausgenutzt wird, weil sie eben dort eingespart werden muss. Das sind also alles Sachen, die natürlich nicht ganz bis zum Ende gedacht sind, aber wir könnten dort schon durchaus weiter sein. Ich will natürlich auch sagen, dass diese Studie, ich pflege wieder, wenn natürlich natürlich erstmal eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne empirische Studie ist, die ja auch quasi auf den Daten beruht. Ob dann sofort die Menschen wieder zurückkehren, ist natürlich nicht gesagt. Mhm. Aber wenn wir den Grundstein legen würden, und davon bin ich fest überzeugt, dann würden Menschen wieder zurückkommen. Warum? Weil die ja nicht die haben ja nicht umsonst mal diesen Job gelernt. Die wollten den Menschen helfen, die sind ausgebildet worden im Pflegebereich. Und wenn ich diesen Job wieder attraktiver mache, und da gehört Politik dazu auf der einen Seite, natürlich aber auch die Krankenhausträger, die versuchen sollten, da Strukturen zu ermöglichen, die für Entlastung sorgen, dann würde es definitiv dafür sorgen, dass einige derjenigen auf jeden Fall wieder zurückkommen.
Jetzt haben wir viel über die Krankenhäuser gesprochen, über Pflege. Wie erleben Sie den Wettbewerb um die Pflegekräfte zwischen Krankenhäusern und der Langzeitpflege? Sie sind ja für Pflege auch zuständig, nicht nur für Krankenhäuser. Ist das nicht ein ungleicher Wettbewerb, seitdem es die Pflegebudgets in den Krankenhäusern gibt? Ist das für die Langzeitpflege nicht ein Riesenproblem, dass man so eine Situation jetzt hat? Müsste man logischerweise nicht auch dort sagen, jede zusätzliche Pflegekraft wird bezahlt? Ich sag mal, wo endet sozusagen dann diese Möglichkeit, Personal zu beschaffen und refinanziert zu bekommen aus den Mitteln der Beitragszahler? Das muss man sich ja immer in Erinnerung rufen. Wie erleben Sie das? Finden sich die Altenheime mit der Lage ab oder beklagen die sich über diese Situation?
Habe ich Ihnen ja vorhin erzählt, woher ich komme. Ich habe sozusagen Krankenhauspolitik gelernt und bin zur Langzeitpflege eher seit noch kürzerer Zeit dabei. Und habe immer gedacht, okay, Krankenhausbereich, da muss man so viel tun, da ist so viel zu machen. Und bin dann sozusagen auf die Langzeitpflege gestoßen und habe gedacht, okay, dagegen ist im Krankenhausbereich schon, also ich will es nicht Paradiesezustände nennen, aber es ist schon tatsächlich nochmal weitaus schlimmer, was in der Langzeitpflege passiert. Und unter anderem auch aus den von Ihnen genannten Gründen, also es ist quasi, die Langzeitpflege verdient tatsächlich weniger. Jetzt kommen wir zu einer generalistischen Ausbildung. Dann ist es noch so, im Unterschied zu den Krankenhäusern, ist so, wenn ich quasi als, ist die Langzeitpflege weitaus schlechter organisiert. Wenn sie denn mal besser organisiert wäre oder jetzt eben Tarifverträge auch quasi kommen sollten, dann würden die besser bezahlt. Das geht direkt zulasten der zu Pflegenden, weil die quasi für die Kosten aufkommen aufgrund der Eigenanteile. Das heißt, es ist dort so weitaus schlimmer aufgestellt. Und wir haben innerhalb sozusagen der Pflege eine Art Wettbewerb. Also die Menschen gehen natürlich eher zur Krankenhauspflege als zur Langzeitpflege, weil sie dort besser verdienen. Also nicht natürlich, aber es ist zumindest in einem größeren Maße der Fall. Deswegen ist es tatsächlich ein Problem. Ich glaube aber auch da, also ich finde, man ist mal als Linker irgendwie eh schon so ein bisschen Robin Hood und für die Armen, Alten und Schwachen, sag ich mal, oder Kranken und Schwachen. Aber ich finde, die Gesellschaft muss sich eben daran messen, wie sie mit genau diesen Gruppen umgeht. Also sie muss sich nicht darum messen, wie sie mit uns umgeht. Ich glaube, da kann ich Sie und mich da irgendwie dazu ziehen, dass wir nicht diejenigen sind, um die sich die Gesellschaft, zumindest momentan, das kann in Jahren anders sein, kümmern muss. So, aber wir gehen mit diesen Menschen eben auf eine sehr, sehr, also absurde Art und Weise um. Die können sich nicht wehren. Und wir haben im Pflegebereich tatsächlich schlimmste Zustände. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die dort sein müssen, weil sie zu pflegend sind oder die dort arbeiten, dass denen geholfen wird, dass die gut arbeiten können, dass sie gut pflegen können, damit die Menschen, die Armen, Alten und Schwachen, auch gut gepflegt werden können. Das muss das Ziel sein. Deswegen komme ich nochmal dazu, ich finde auch, in der Langzeitpflege muss es eine Ausfinanzierung geben. Natürlich. Also auch damit kann doch kein Geld gemacht werden.
Ja, wenn jetzt dann die Arbeitgeber hier auf der Seite sitzen, würden sie sagen, jetzt sind wir schon bei 40% Beitragssatz. Das muss ja am Ende des Tages auch bezahlt werden. Kann man natürlich über Steuerzuschüsse nachdenken und Ähnliches. Das liegt wahrscheinlich auch nahe. Aber ich will das Thema jetzt gar nicht mehr weiter vertiefen, sondern gegen Ende unseres Gesprächs nochmal zu einem aktuellen Thema kommen. Medikamentenmangel. Auch dazu hat sich die Linke ja geäußert. Ist ja auch ein Thema, was uns alle letztlich betrifft. Jetzt insbesondere aktuell bei den Kindern, aber ganz grundsätzlich die Krankenhäuser merken schon seit rund 10 Jahren, dass die Krankenhausapotheken immer mehr Aufwand betreiben müssen, um die Lieferengpässe letztlich auch ausgleichen zu können. Mittlerweile spüren es dann eben auch die Menschen vor Ort in den Apotheken, was wir schon seit langem spüren. Die Dinge sind schwieriger geworden. Wir haben eine Situation, dass wir sehr angewiesen sind auf die Wirkstoffproduzenten in Asien. Das ist alles abgewandert, weitgehend zumindest aus Europa und auch aus Deutschland. Wie kann das rückgängig gemacht werden? Oder was für Gedanken haben Sie? Zum Teil hört man ja, dass Sie fordern, Medikamentenpreise sollten begrenzt werden. Also ist das eigentlich dann noch schlüssig, wenn wir Engpässe haben, Lieferengpässe, Produktionsengpässe letztlich, die ja die Ursache sind dafür, Abwanderung in Billiglohnländer. Wir haben ja über Rabattverträge wirklich die Medikamentenpreise auch deutlich nach unten gebracht, zumindest die Generikapreise. Was sind da Ihre Lösungsvorschläge?
Ich glaube, wir haben ein großes Problem mit den, also im Pharmakonzernbereich durch quasi eine Abwanderung auf der einen Seite und dann auch quasi sehr angreifbare Lieferwege auf der anderen Seite. Also wenn quasi eine Krise, die dann sowieso sich immer ziemlich direkt global auswirkt, wenn eine Krise eintritt, dann werden werden Lieferwege sofort auch oder können blockiert werden, besteht die Gefahr, dass blockiert wird und dadurch gibt es eben Engpässe. Mhm. Natürlich können wir jetzt einfach fordern, also finde ich tatsächlich auch gar keine schlechte Idee, mehr auf regionale Strukturen wieder zu setzen und müssten dazu fördern. Aber ich glaube, wir können den Pharmakonzern, und das passiert eben nicht, wir können es den Pharmakonzern schon auch einiges abverlangen. Die haben nämlich tatsächlich eine sehr, sehr hohe Profitrate. Sind die meisten anderen Bereiche im Gesundheitssystem, genau, sind da wahrscheinlich neidisch drauf. Mhm. Und wir müssen dort ran, indem wir sagen, die müssen Vorsorge leisten dafür. Die müssen sagen, also wir haben jetzt tatsächlich, ich glaube, heute im Gesundheitsausschuss auch einen Vorschlag dazu, oder es quasi hat seinen Weg in den Gesundheitsausschuss genommen, dass die Pharmakonzerne vorsorgen müssen dafür und vorhalten müssen.
Die Vorratung.
Vorratung von gerade von den Generika, um die es ja vor allem geht. Also es geht ja nicht um die großen, teuren, die noch irgendwie patentgeschützt sind, sondern es geht vor allem um die Generika, für die Vorsorge getroffen werden muss und die für die auch quasi in ein halbes Jahr in Zukunft angegeben werden muss, wo quasi Engpässe entstehen könnten. Und die dann auch, also wenn das sozusagen diese einzelnen Wege nur noch sind, die quasi, wenn sich abzeichnet, dass eine Produktion nicht mehr stattfindet, wo auch die Pharmakonzerne im Zweifel haftbar dafür gemacht werden können. Aber es ist ja nicht so, also gerade bei den Generika ist es ja nicht so, dass nicht produziert werden kann. Also das geht dann vielleicht einmalig nicht. Bei den meisten ist es eigentlich so, dass es in quasi zumindest mit einer größeren Weitsicht organisiert werden kann und produziert werden könnte. Und dafür müssen wir, glaube ich, können wir den Pharmakonzernen schon das auch abverlangen. Mhm. So, ich halte das sozusagen, ist ein Unterschied zu, es gibt drei Themen. Das eine sind sozusagen die Patente, die für neue Medikamente gelten. Da haben wir das Problem nicht, weil es meistens eher hochpreisige Medikamente sind. In Krankenhäusern ist es sowieso ein bisschen anders. Und wir haben ein drittes Problem, das ist sozusagen aber spielt leider glücklicherweise in irgendeiner Form keine große Rolle in der westlichen Welt. Quasi Medikamente, die vor allem quasi eigentlich da sein, also die quasi vor allem mit Armut in der Bevölkerung zu tun haben, also quasi die vor allem Länder in der afrikanischen Welt betreffen. Da müssten wir anders vorsorgen, da müssten wir tatsächlich auch Patente aussetzen. Das haben wir gerade bei Impfungen gefordert. Das ist aber quasi bei den Generika natürlich nicht das Problem.
Ja, das war ein weites Feld, was wir besprochen haben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ist auch nochmal deutlich geworden, dass Sie und Ihre Partei auch nochmal ganz andere Vorschläge hat, wie wir die Probleme im Gesundheitswesen, im Sozialwesen insgesamt lösen könnten. Sie haben es angesprochen, Sie sind ja zum Teil auch in den Ländern mit dabei. In Bremen haben Sie ja eine Senatorin, die für Gesundheit zuständig ist. Sie spielen also mit und ich bin gespannt, wir sind alle gespannt, wie wir in den nächsten Monaten und dann letztlich auch Jahren wirklich die Zukunft gestalten können. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und ja, freue mich auf die nächsten Begegnungen. Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.